Und trotzdem habe ich das auch nicht im Programm heute. Und so gerne ich auch mit euch hier über das Erntefangfest schwadronieren würde und über Reverend Frisco and the Soul Moving Society, wo ich mir immer mal wünsche, dass sie hier auftreten und die Band sich auch langsam gründen sollte, habe ich das nicht im Programm und bin ich doch irgendwie gedanklich immer noch auch bei den Themen, die halt vor vielen Wochen ja den Storch und die Alex getroffen haben und ja doch auch viele von uns auch getroffen haben. Und ich hänge irgendwie da auch immer noch drin, so dass ich auch immer noch gedanklich mich um diese Dinge drehe. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, bei dieser Frage Leid, Enttäuschung, das manchmal auszuhalten. Leid und schlimme Dinge, sogar auch ganz schlimme Dinge, die den Leuten, ja, wo Leute sagen, das hat mir irgendwie das Herz rausgerissen, das hat mein Herz gebrochen. Wo solche Dinge passieren, habe ich immer direkt so ein bisschen reflexartig in mir den Impuls, ich muss irgendwie Gott verteidigen. Ich muss irgendwie der Rechtsanwalt Gottes sein und wieder sagen, er hat damit nichts zu tun und irgendwie auch schnell möglichst eine Antwort zu geben, die weiterhilft. Und auch gerade die Frage, warum ist das passiert und warum hat Gott das nicht verhindert, was ja so die Kardinalsfrage ist. Und häufig gibt es ja keine schnelle Antwort und häufig gibt es auch keine fromme schnelle Antwort. Und manchmal gibt es sogar in diesem Leben gar keine Antwort auf diese Frage. Und ich glaube, dass es manchmal sogar das Richtige ist, einfach mal das irgendwie auszuhalten. In der Bibel gibt es ein Buch, das heißt Hiob. Und ich bin mir nicht sicher, ob es eine Erzählung ist, eine Beispielgeschichte ist oder ob es ein Tatsachenbericht ist. Es wird auf jeden Fall berichtet, dass ein Mann ist, der und er wird bezeichnet als der frömmste Mann in der ganzen Gegend, der an Gott glaubt und dem es sehr gut geht, der auch sehr gesegnet ist und dem dann aber schlimme Dinge passieren. Erst verliert er all seinen Besitz, dann durch ein Unglück seine Kinder und er hält immer an Gott fest. Und ganz zum Schluss wird er auch selber sehr, sehr krank und auch dann hält er immer noch an Gott fest. Und obwohl es irgendwie zum Sterben nicht reicht, aber zum Leben auch nicht mehr und irgendwo er dazwischen hängt, hält er weiter an Gott fest. Aber es hat was mit seiner Gottesbeziehung gemacht. Er versteht Gott nicht mehr. Er weiß, dass nicht mehr mit seinem Gott und mit dem, was er gerade erlebt, übereinander zu bringen. Es wird berichtet, dass drei Freunde ihn besuchen und sie setzen sich zu Hiob und sitzen erstmal da und schweigen. Und Hiob klagt sein Leid und sagt, Gott, du, was ist los? Ich verstehe dich nicht mehr. Warum zertrittst du mich hier im Staub? Warum machst du mich fertig? Gott, du bist mein Feind geworden. Und irgendwann halten es die Freunde auch echt irgendwie nicht mehr aus, sondern sie sagen, Hiob, du darfst so nicht reden. Das geht nicht. Das ist nicht erlaubt. Hiob, es muss einen Grund geben, dass jetzt das Schlimme passiert. Du hast irgendeine schlimme Sünde getan. Du hast irgendetwas Böses gemacht, deswegen passiert dir das jetzt. Oder, und Hiob sagt, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich wüsste nicht, was ich getan habe. Und sie sagen, doch irgendwie, Gott, du darfst das nicht in Frage stellen. Gott wird irgendetwas damit bezwecken wollen. Aber ich möchte das hier, also ich halte es für richtig, das auch nochmal zu sagen, dass es häufig einfach sinnloses Leid gibt, wo eine Antwort, die vielleicht so lauten möge, Gott möchte das jetzt tun, um deinen Glauben zu vertiefen, der absolute Humbug ist. Der absolute Humbug ist. Und dass Gott kein Freund des Leides ist. Und trotzdem in der Vorbereitung für diese Predigt, und die mir sehr, sehr schwer gefallen ist, bin ich auf eine Jesaja-Stelle gestoßen. Und Jesaja hört die Stimme Gottes und die Stimme Gottes sagt, predige. Und Jesaja sagt, ja, was soll ich denn predigen? Und ich habe gedacht, hey, genau meine Frage. Und der Herr sagt zu ihm, predige, dass alle Menschen wie Gras sind und wie Blumen und ruckzuck wieder verblüht sind und verdorrt sind. Und dieses Bild von dem Blumen und dem Gras, dass wir Menschen dem gleichen, das begegnet uns sehr, sehr häufig in der Bibel. Das wird im Jakobusbrief ist die Rede davon, in dem Psalm ist die Rede davon, auch an anderen Stellen noch, dass da eine Parallele gibt. Das Gras, das blüht und sieht total super aus, eine Blumenwiese. Aber manchmal reicht ein Frost, ein Rasenmäher oder auch ein Waldbrand und dann ist das weg. Und so ist das auch mit uns, dass das, so wie das Gras nur einen Sommer hält, ist unser Leben doch irgendwie auch kurz und dann halt auch mal wieder vorbei. Und darüber noch ein bisschen zu reden. Denn, so wie die Anne gerade schon gesagt hat, haben wir halt keine Garantie, dass wir jetzt auch als fromme Menschen, dass uns nicht auch der Sturm des Lebens mal so richtig, richtig hart trifft. Das ist leider so und man kann viele Versicherungen abschließen und viele Versicherungen sind vernünftig. Und man kann auch sehr vorsichtig leben und manchmal ist das auch sehr, sehr richtig, vorsichtig zu leben. Und auch wenn man jetzt sehr versucht, Sünde zu vermeiden und sehr heilig zu leben und auch das ist gut und richtig und auch trotzdem gibt das einem auch keine Garantie. Vor solchen schlimmen Erfahrungen bewahrt zu bleiben. Ja, ich hatte mich daran erinnert hier, der Johannes, der Storch und ich, wir waren auf dem Edu-Camp und hatten da unterschiedliche Seminare und Storch hatte so auch einen sehr, sehr harten Satz den Teilnehmern gesagt, von so einer Jüngerschaftsschule und er sagte auch, dass es ja eigentlich Fakt ist, dass ja die meisten, so sagte er es den Teilnehmern, die meisten von euch werden in einer ziemlich fiesen, schmerzhaften Krankheit sterben oder in einem Unfall. Das ist natürlich, gibt auch gleich noch Lobpreis, also ich weiß, meine Predigt ist heute wirklich irgendwie total vielleicht der Runterzieher, das tut mir leid, aber irgendwie ist es ja trotzdem auch Fakt, dass solche Dinge passieren und wir denen begegnen und ich weiß nicht, ob man sich vorbereiten kann, ich glaube nicht, dass man sich groß vorbereiten kann und trotzdem bewegt mich halt dieses Thema und möchte ich darüber einige Dinge sagen. Ja, wir haben keine Garantie, dass wir nicht in Situationen kommen, die uns das Herz brechen, die uns das Herz zerreißen. Und ich möchte betonen, dass Gott erstmal kein Freund des Leides ist, dass er überhaupt kein Interesse daran hat, dass er keine Freude daran hat, wenn irgendwo Leid passiert. Und dass Gott in dieser Zeit erfahrbar ist für uns. Eine Sache, die ich bemerkt habe, wenn auch die Dinge, die wir jetzt erlebt haben, oder auch wenn Leute es erlebt haben, wenn ihr Herz so bricht, dann wird das Leben was danach. Und es geht ja weiter. Wir werden ja gar nicht gefragt, ob wir das so weitermachen wollen. Aber irgendwie, man muss dann trotzdem wieder einkaufen, trotzdem wieder den Haushalt machen und wieder zur Schule gehen oder zur Arbeitsstelle. Es geht irgendwie direkt weiter. Und das zukünftige Leben ändert sich. Man irgendwie versucht, zukünftig so eine Situation nochmal zu vermeiden, wo einem das Herz so sehr brechen könnte, wo es so wehtun könnte. Es gibt den sehr berühmten Schriftsteller C.S. Lewis und C.S. Lewis, als er 9 Jahre alt war, ist seine Mama gestorben. Und das hat ihn unheimlich verletzt und er hat daraufhin sein zukünftiges Leben so eingerichtet, dass er versucht hat, alles zu vermeiden, in allen Beziehungen, dass er jemals noch mal so tief verletzt werden könnte. Und so wurde C.S. Lewis ein brillanter, ein großartiger Christ und ein brillanter Schriftsteller und ein beeindruckender Denker. Und trotzdem war er so im privaten Leben ein sehr zurückgezogener, vorsichtiger Mensch, der nach Möglichkeit keine Beziehungen, tiefe Beziehungen eingehen wollte, um das zu vermeiden, dass sein Herz nicht noch mal so einen Schaden nimmt. Als er 50 war, passierte etwas völlig Unvorhergesehenes, er hat sich verliebt. Und er war so hin und her gerissen, auf der einen Seite so das Wunder der Verliebtheit zu erleben, auf der anderen Seite seinen bisherigen Lebensgrundsätzen so auch untreu zu werden. Er wollte ja eigentlich nicht mehr so eine tiefe Beziehung eingehen, auch aus Angst, dass er nochmal so verletzt werden könnte. Aber er hat sich für die Liebe entschieden, hat das nicht bereut. Und das, obwohl seine Frau kurze Zeit später sehr, sehr krank geworden ist an Krebs. Und die Behandlung, da ging es auf und ab und sie ist gestorben. Und in dieser Zeit der Krankheit von seiner Frau schrieb C.S. Lewis Folgendes. Zu lieben heißt, verwundbar zu sein. Liebe irgendetwas und dein Herz wird gewiss leiden. Möglicherweise bricht dir das Herz. Wenn du sicher sein willst, dass es intakt bleibt, darfst du dein Herz niemandem schenken, nicht einmal einem Tier. Hülle es vorsichtig mit Hobbys und kleinen Annehmlichkeiten ein. Vermeide alle Verwicklungen. Schließe es sicher in die Truhe oder den Sarg deines Egoismus ein. In diesem Sarg, sicher, dunkel, regungslos und ohne Luft, wird sich dein Herz verändern. Es wird nicht gebrochen, aber es wird auch unzerbrechlich, undurchdringlich und kann nicht erlöst und befreit werden. Und das ist so, ich glaube, dass das sehr, sehr stimmt. Und ich wünsche, das ist so der erste Punkt, ich wünsche uns allen und allen, die halt solche schweren Dinge erlebt haben oder erleben werden, dass wir uns irgendwie dahin entscheiden, auf den Weg zu kommen, dass wir sagen, ja, wir wollen wieder uns verletzbar machen. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele, die das vielleicht nicht so sagen würden, weil das vielleicht unfromm klingt. Und trotzdem, wir sind ja nicht die Truppe der Leute, die fromm tun müssen oder die halt irgendwie jetzt durch ihr Gehabe irgendwie tun, als wären sie fröhlich und getröstet dabei, sondern wir können auch sagen, wenn wir ungetröstet sind, wir können klagen. Gott hält das aus und Gott fühlt sich nicht bedroht davon, wenn Leute, die verzweifelt sind, auch mal zu ihm schreien und auch irgendwie das sagen, was sie sowieso denken, was er sowieso ja auch weiß. Und ich kann mir vorstellen, dass viele auch innerlich sagen, hey, so wie wir zum Beispiel für Storch gebetet haben, das werde ich nicht nochmal machen. Ich habe so viel Glauben verballert. Ich habe so viel Hoffnung drauf gesetzt. Ich habe so viel Liebe investiert und auch dabei echt Federn gelassen. Und trotzdem, also einmal, das ist so, ja, leider. Und trotzdem, glaube ich, ist es gut und richtig, sein Herz wieder heilen zu lassen, erlösen zu lassen, dass wir wieder so leben, lieben können, dass wir wieder so hoffen können, dass wir wieder so glauben können, dass wir wieder so beten können, wie wir das da gemacht haben, denn das war gut. Und nicht jetzt sozusagen uns zurückziehen und sagen, wir werden unseren Glauben mit einer angezogenen Handbremse leben, um irgendwo im Himmel anzukommen, um den Glauben nicht verlieren zu können, zu sagen, jetzt schließen wir ihn ein. Uns hier treffen und vielleicht noch interessante Geschichten aus der Bibel hören, aber nicht mehr damit rechnen, dass die halt auch in unserem Leben Wirklichkeit und Realität werden. Ja, das wünsche ich mir sehr für mein eigenes Leben. Und zu lieben und zu glauben heißt verwundbar zu sein. Ich glaube, das ist sehr, sehr wahr. Jetzt ist die Frage, wie kann das passieren? Ich glaube einmal, dass es auch hier sehr, sehr viel Zeit braucht, bis ein zerschlagenes, bis ein gebrochenes Herz heilen kann. Und Gott ist jemand, der sich besonders zu solchen Leuten hingezogen fühlt, die ein zerbrochenes Herz haben. Ich wollte euch mal ein Bild zeigen. Könntet ihr das mal einmal einblenden? Das Bild, das bunte Bild mit den vielen Bögen. Jetzt habe ich die ganzen Bibelstellen vergessen, hier einzublenden. Könnt ihr mir das Bild mit den bunten Bögen einblenden? Ich wollte euch nämlich mal ein Bild zeigen, was ich total schön finde. Das ist ein sehr buntes Bild, das kommt jetzt noch nicht so rüber. Aber das wird noch. Manche Dinge brauchen etwas Zeit. Da ist es. Das ist das Bild, was ich euch mal zeigen wollte. Könnt ihr mal ganz kurz einmal die Lampen vorne ausmachen? Ich überfordere euch, ist total hier voll die Anweisung, aber dann mit die Farben auch so rüberkommen. Ich finde das total schön. Ein schönes Bild, oder? Kennt ihr das? Du kennst es? Du hast das auch noch nicht verraten? Hä? haben es auch schon, die freitags da waren, die haben es auch schon gesehen. Ich finde das total schön. Ich zeige euch das, oder ich will das mal erklären, was das Bild so bedeutet. Unten kann man sehen, gibt es eine weiß-graue, so eine weiß-graue Grafik, sage ich jetzt mal. Und hier wechselt immer die Farben in hellgrau und weiß, die wechseln sich ab. Das steht für die unterschiedlichen Bücher der Bibel. Ganz am Anfang Genesis, ganz am Ende die Offenbarung und alle Bücher so dazwischen. Die einzelnen Striche, die nach unten abgehen, sind die einzelnen Kapitel in der Bibel. Und man kann hier wirklich gut sehen, hier so genau in der Mitte vom Schlagzeug, das ist Psalm 119, der ist ja so lang. Und die einzelnen Kapitel. Und das ist natürlich jetzt noch nicht das Spektakuläre daran, sondern das Spektakuläre sind diese ganzen bunten Bögen darüber. Und diese bunten Bögen sind eine Darstellung von allen Querverweisen, die die Bibel hat. Das heißt, zum Beispiel, wenn im Buch, ersten Buch Mose, die, im zweiten Buch Mose, die 10 Gebote niedergeschrieben sind, dann werden sie im 5. Buch Mose nochmal wiederholt und deswegen gibt es da so einen kleinen rosa Bogen. Und wenn Jesus etwas aus Jesaja zitiert, dann gibt es einen Bogen, meistens aus Matthäus, dem war das ganz besonders wichtig, das so darzustellen, hin zu Jesaja. Und so sind mal alle möglichen Beziehungen in der Bibel, wo die Bibel sich selber auslegt, wo die Bibel selber wieder Bibelstellen zitiert an anderer Stelle oder Ereignisse nochmal aufgreift, die an einer anderen Stelle beschrieben werden. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wie verwoben das doch miteinander ist. Und doch, wie das manchmal aus einem Guss ist, auch wenn es in der Bibel natürlich Dinge gibt, die sehr, sehr speziell für einzelne Situationen sind, dass das aus einem Guss ist. Einen dieser Bögen möchte ich euch gerne mal eine Stelle daraus hier mal nennen. Könnt ihr nochmal Licht anmachen? Und dann einmal die eine Bibelstelle mal aufschlagen, und zwar die aus Jesaja 61, Vers 1. Und dort steht, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Und um zu trösten alle Trauernden. Mir geht es hier ganz besonders um den Punkt, dass der Geist des Herrn auf ihm ist und ihn gesalbt hat, die zerbrochenen Herzens, die das sind, die zu verbinden. Einmal bitte die Lukas-Stelle, Lukas 4, Vers 18. Da spricht Jesus und liest genau diese Bibelstelle vor und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangene Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Noch eine Stelle aus Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Mir geht es an dieser Stelle darum, Jesus möchte zerbrochene Herzen heilen. Und er ist den Leuten ganz besonders nahe. Auch wenn es mir oder dir vielleicht schwerfällt, Gott zu empfinden, ist er nahe und möchte unsere Herzen heilen, wie lange das auch dauern mag. Und ich glaube, dass Jesus das sehr, sehr gut nachempfinden kann, wie sich das anfühlt, ein zerbrochenes Herz zu haben. Woran ist Jesus eigentlich gestorben? Jetzt denkt ihr vielleicht, Wolfgang, das wissen wir. Die erste Antwort ja. Und trotzdem, wenn man sich das so ein bisschen näher anguckt, ist es doch ein bisschen erstaunlich. Wir wissen, Jesus ist gefangen genommen worden in Gethsemane von der jüdischen Tempelwache verhaftet worden, er ist von dem Hohepriester verhört worden und hatte erst mit den Soldaten der Tempelwache zu tun. die sehr unfair mit ihm umgegangen sind. Dann ist er zu den römischen Soldaten gekommen, unter dem Befehlshaber von Judäa, Pontius Pilatus. Der hat ihn dann an die Soldaten von König Herodes geschickt, der auch gerade in der Stadt war, der König von Galiläa, weil er ja aus Galiläa kam. Der hat ihn aber zurückgeschickt an Pontius Pilatus, dann die römischen Soldaten. Und die haben ihn gegeißelt und dann auf Wunsch der Masse dann kreuzigen lassen. Und wir können lesen in der Bibel, dass als Jesus gekreuzigt wird, er am Schluss ruft, es ist vollbracht, und stirbt. Irgendwann später kommen die jüdischen Elite, sag ich jetzt mal, und sagen, hier, es wäre Pontius Pilatus, du bist hier der Chef, es wäre schön, wenn wir die Kreuze irgendwie wegmachen können, weil es ist ja morgen Feiertag und das sieht irgendwie doch gar nicht gut aus. Es wäre gut, wenn die Leichen da wegkommen würden. Oder diese halbtoten Menschen. Eine Kreuzigung ist soll mit der schmerzhafteste Tod sein, den es so gibt, und weil er halt auch sehr, sehr lange dauert. Ein Kreuzigungstod sich sehr, sehr lange hinzieht, und gerade weil der Gekreuzigte sich mit den Knochen auch noch abstützen kann, also mit den Beinen noch abstützen kann, um alles noch irgendwie intakt zu halten. Und deswegen sind die römischen Soldaten hingegangen und wollten den Gekreuzigten, es waren ja drei Personen, die Beine brechen, damit der Tod schneller eintritt. Und das haben sie auch gemacht bei den Männern, die links und rechts neben Jesus am Kreuz hingen. Und als sie zu Jesus kommen, wundern sie sich, dass er schon tot ist. Es war eigentlich sehr früh, eigentlich hätte er noch leben sollen. Jetzt waren das Männer, die natürlich auch schon den Tod kannten, die Kreuzigungen schon durchgeführt hatten. Es waren harte Männer und auch eine extrem gedrillte Armee, die römische Armee. Kurze Zeit später Josef von Arimathea zu Pilatus. Josef von Arimathea war ein Ratsherr, ein einflussreicher Mensch in Jerusalem, der auch ein heimlicher Jünger von Jesus war, und er kommt zu Pilatus und sagt, ich möchte gerne den Leichnam von Jesus haben, um ihn beerdigen zu können. Und Pilatus sagt, wie, er ist jetzt schon tot? Auch Pilatus wundert sich und sagt, das ist eigentlich noch gar nicht an der Zeit, dass er tot ist. Und er lässt extra den Hauptmann zu sich rufen und fragt ihn, ist Jesus wirklich schon tot? Und der Hauptmann sagt, ja, er ist tot. Also einmal, die Leute haben sich gewundert eigentlich, dass er schon gestorben ist, obwohl es eigentlich von der Kreuzigung, vom Kreuzigungsverlauf her, eigentlich noch nicht der Zeitpunkt gewesen wäre. Johannes berichtet uns Folgendes, auch da bitte einmal, dass ihr das einblendet, so eine Randnotiz, ich glaube noch nicht mal, dass die jetzt vielleicht so unglaublich, ich will jetzt da keine riesen Theologie drauf aufbauen, und trotzdem, Johannes fand das bemerkenswert, und deswegen lese ich das auch nochmal vor. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Sozusagen, um noch mal einmal ganz sicher zu sein, wurde die Seite von Jesus mit einem Speer durchbohrt und dann kommt Wasser und Blut heraus, unabhängig. Auch in Rücksichtnahme auf den Heiko, der Geschichten, die aus der medizinischen Richtung kommen, irgendwie nur ungut hören kann, setze ich vielleicht lieber mal hin. Es haben sich halt auch Mediziner Gedanken darüber gemacht, was ist denn eigentlich die medizinische Ursache eigentlich des Todes gewesen von Jesus? Und haben das mal untersucht, wie kann das denn sein, dass bei einer, auch aus so einer Wunde mit einem großen Gegenstand in der Seite, wie das Wasser und Blut unabhängig voneinander dort aus der Wunde herauskommt? Wie kann es, welche Möglichkeiten gäbe es? Und es gibt da auch Versuche, die da gemacht wurden, und es gibt Erklärungsversuche. Ich will die jetzt nicht im Detail machen, auch in Rücksichtnahme auf Heiko, weil das und auch viele von den Fremdwörtern verstehe ich nicht. Es sind halt jetzt keine Theologen, die das untersucht haben, sondern Mediziner, Physiologen, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Was ist eigentlich die gesundheitliche Ursache, woran ist Jesus letztendlich gestorben? Ich zitiere mal. Es zeigt auf, dass der Tod von Jesus Christus nicht auf physische Erschöpfung oder auf die Schmerzen der Kreuzigung zurückzuführen war, sondern auf seelische Pein, die einen Bruch des Herzens hervorrief. Seine Geistes- und Leibesenergie beim Sterben beweist unwiderleglich, dass sein Tod nicht das Ergebnis von Erschöpfung war. Der Speer des Soldaten war das Werkzeug, mit dem der Welt gezeigt wurde, dass sein Tod auf einen Riss des Herzens zurückzuführen war. Ein anderer, Dr. William Stroud, sagt auch noch einmal, daher bleibt keine andere Möglichkeit zur Erklärung des berichteten Phänomens als die Kreuzigung in Verbindung mit dem Bruch des Herzens. Ich bin ja kein Mediziner, nicht im entferntesten Sinne, aber es scheint einen Punkt zu geben, wo ein seelisches Leid, ein inneres Leid so groß ist, dass einem das Herz nicht nur umgangssprachlich, sondern auch tatsächlich bricht. Vielleicht ist es das, was Jesus für uns getan hat, so dieses gesamte Leid sich wirklich anzuziehen, wirklich auf sich zu nehmen, wirklich zu empfinden, was hier passiert. Und ich glaube, dass ihn das auch im besonderen Maße qualifiziert, das mitzufühlen, was wir fühlen, was du fühlst. Und auf jeden Fall jemand ist, der mitleidet und der gekommen ist, der Geist des Herrn ist auf ihm, um die zerschlagenen Herzens sind, zu heilen und zu verbinden. Und ich wünsche mir das so sehr, an diesem Punkt zu kommen, wo wir wo diese Dinge heilen. Ich kann das einzeln immer mal so, wenn ich das feststelle, dann gibt es kaum Dinge, die mich so freuen. Es gibt so jemanden, den ich so seit Jahren, ich kann das erzählen, weil ihr kennt den nicht, so aus dem Augenwinkel immer mal alle paar Jahre mal so treffe den ich irgendwie besonders mag und für den bete und der auch mit Jesus sehr unterwegs war, sehr viel investiert hat und ich weiß gar nicht genau die Gründe, wenn ich sie wüsste, würde ich sie jetzt auch hier nicht zum Besten geben wollen, dass er irgendwas passiert ist, was ihn total fertig gemacht hat, womit er nicht klargekommen ist, was ihn völlig runtergezogen ist und ist alles kaputt gegangen. Alles. Seine Familie, seine Ehe, Suchtverhalten und Depression. Und wenn man den gesehen hat, und irgendwann taucht er mal wieder beim Freakstock auf und er sah alt, total alt aus, gebeugt, sagte, dass er über Jahre keinen Gottesdienst mehr ertragen konnte zu besuchen. Auch Leute, die ihn begrüßt haben, der sagte, hey, lass mich mal in Ruhe, ich habe eigentlich mit keinem Menschen mehr zu tun. Ich lebe zurückgezogen. Und ich hatte irgendwie so immer so auch ein Wort für ihn so auf dem Herzen und gesagt, ich möchte ihn gerne noch mal treffen. Und letztes Jahr im Freakstock hatte ich auch die Gelegenheit und ich hatte so für zwei Leute so ein, was ich denen sagen wollte. Und er war einer davon. Und er hat auch schon wieder Predigten zugehört. Und sah auch schon wieder etwas besser aus, wenn doch noch auch sehr gebückt. Und dieses Jahr war ich nicht auf dem Freakstock, aber jemand, mit dem ich diese Woche telefonierte, sagte mir, hey, ich habe den Sohn so wieder getroffen. Und er hat mich umarmt und sagte, hallo. Und war am Strahlen, ging wieder aufrecht, war wieder klar, hatte einen klaren, fröhlichen Blick und sagte, hey, schaut mich an, ich bin wieder da. Gott hat mich gesund gemacht. Ich bin wieder da. Ich kann zwar noch kein Zeugnis von vorne erzählen, aber ich kann wieder für Leute beten. Ich bin wieder da. Und es war nicht irgendwie wie ein manischer Zug, von dem einen irgendwie extrem ins andere, sondern jemand, der wieder hergestellt worden ist, auch wenn es für meinen Geschmack viel zu lange gedauert hat. Ja, das war das, was ich heute predigen wollte, was ich auf dem Herzen hatte. Wir haben jetzt noch Zeit für Lobpreis, deswegen bitte ich hier Ferry, Heiko und Daniel, dass ihr schnell nach vorne kommt. Und dass wir noch ein bisschen Anbetung machen. Und ich bete einfach nochmal. Wäre total schön, wenn ihr vielleicht einfach mal zu dem Gebet mal aufstehen könntet, wenn das irgendwie gerade passt. Lieber Vater im Himmel, ich habe das so gepredigt, wie ich das so von dir gehört habe. Und Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns nahe bist und gerade denen nahe bist, die zerbrochenen Herzens sind. Bitte dich für Alex, ich bitte dich für alle anderen von uns, die in solchen herben Situationen noch jetzt gerade sich drin befinden oder irgendwie auch aus der Vergangenheit noch nie sich davon haben erholen können. Dass du auch jetzt durch die Reihen gehst, ich habe nicht die Erwartung, dass du das heute durch ein Fingerschnipsen abnehmen kannst, aber dass irgendwie, dass du Prozesse weiterbringst in unserem Herzen oder auch beginnst hin zur Heilung, hin, dass wir unser Herz wieder dahin kommen, wo es eigentlich hin soll. Ja, Jesus Christus, in der Bibel steht, dass du dafür gesandt bist, um auch die zu